Nacherben, ja, von Nazis und Nachfolger und Erben von Holocaust-Überlebenden. Wir haben Brücken gebaut. Dialog miteinander. Wir bauen Brücken. Das ist wunderbar. Das ist so mein erster Teil heute Abend. Das ist so ein bisschen was Theoretisches. Ich hoffe, es sind noch alle wach und nicht müde. Die Frage ist, was heißt denn das konkret jetzt für uns Menschen, für uns Christen? Wie können wir denn jetzt umgehen in unserem Land? Was mache ich denn jetzt? Ja? Babylonische Sprachverwirrung, das ist ja ein bisschen theoretisch. Wie verhalte ich mich denn als Christ in Deutschland? Was ist denn meine gesellschaftliche, meine politische Berufung? Also wenn ich jetzt nicht Bürgermeister bin, dann ist es irgendwie klar. Ne? Aber wenn ich so als normaler Christ, als normaler Mensch, was ist denn meine Position im Ort? Und wie stark sollte man überhaupt in der Kirche über Politik reden? Hat es überhaupt seinen Platz? Das Verhältnis von Staat und Kirche und so weiter. Das ist eine sehr große Frage. Wie geht man denn damit um? Ich habe so den Eindruck, je länger ich darüber nachgedacht habe, es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie ich bei der Frage so bin. Und die meisten schwanken zu einer der beiden. Und die einen Christen, die sagen nämlich, man sollte sich da raushalten. Kirche und Politik muss man trennen. Und manche Christen ziehen sich auch zurück, gerade in unserer heutigen Zeit, und sagen, wir sind eh nicht von dieser Welt. Und wir gehören doch Gottes Reich an. Ich bin in der Familie, ich bin in der Gemeinde, da bringe ich mich ein, aber das andere, da halte ich mich raus. Und Kirche darf sich eh nicht so dem Zeitgeist anpassen, anbiedern. Die Welt ist sündhaft, da gehen manche Dinge schief, das ist leider so. Untergang, Endzeit, das kommt eh noch viel dicker. Ein bisschen überspitzt, aber im Kern verstehe ich das auch gut. Kirche muss auch kritisch bleiben. Kirche muss auch immer eine Kontrastkirche bleiben. Unterscheidbar, Gegenimpulse zu dem, was so Mainstream ist. Ich habe dazu meiner Meinung nach eines der spannendsten Bücher der letzten Jahre gelesen. Es ist leider vor allem im englischsprachigen Raum sehr groß diskutiert worden. Deswegen kennt es vielleicht gar keiner. Von Rod Dreher, The Benedict Option. Die Benedict Option. Eine Strategie für Christen im postchristlichen Staat, also im nachchristlichen Staat. Er schreibt darin, wie kann die Zukunft der Christen in einer zunehmend entchristlichen Welt aussehen. Ja, er schreibt vor allem für Amerika und Westeuropa, wo Christen immer weniger werden. Und er sagt, es wird bei uns immer schwieriger, christliche Werte, christliches Leben zu leben. Und in dieser Situation, meint er, sollten wir Christen uns auch nicht so sehr anpassen oder wir sollten auch nicht so sehr mitmischen, sondern wir sollten uns lieber mehr zurückziehen. Das ist zurzeit dran. Wir müssen uns auf die eigenen Wurzeln besinnen. Unser Reich ist nicht von dieser Welt. Die Kirche, die Gemeinde Jesu muss die rettende Arche sein. Sie muss stark werden im Sturm. Wenn alles auch tobt, die Arche, die schwimmt. Deswegen ist es zurzeit mehr dran, sich zu sammeln, nach innen zu stärken, Glauben authentisch zu leben. Mehr Tiefgang als missionarisch nach draußen gehen. Wie halt der heilige Benedikt im 5., 6. Jahrhundert. Da war die Situation ähnlich, das Römische Reich. Da war viel Chaos und viel Ach du Heimatland. Und Benedikt hat gesagt, wir müssen jetzt Klöster gründen, beten und arbeiten und starke Zellen gründen. So sagt Rod Dreher auch heute, wir brauchen wieder starke Zellen, starke Gemeinden, starke Familien, Schulen und. Um den Glauben in einer zunehmend glaubensfeindlicheren Umgebung zu leben und den Glauben an die nächste Generation, an die Kinder weiterzugeben. Also eine Ermutigung für einen alternativen Lebensstil gegen den Mainstream. Ich finde das sehr spannend, auch wenn es ein bisschen fremd klingt vielleicht. Ich halte das auch für sehr nötig. Gleichzeitig, und das ist der zweite Weg, gleichzeitig sehe ich, dass ich nicht nur nicht von dieser Welt bin, sondern ich bin gleichzeitig auch in dieser Welt. Und ich sehe mich als Pfarrer auch in die Welt, zu den Menschen hingestellt. Und Jesus sagt doch auch, fast das Letzte, was er gesagt hat, geht hin in alle Welt, nicht macht mal die Türen zu, macht mal Schluss, ja, macht mal schön euer Zeug. Geht hin und mache zu Jüngern. Und die Frage ist, stehen wir draußen und meckern, was so los ist, oder spielen wir mit? Paulus schreibt nur so einen schönen Satz, 1. Korinther 9, ich bin den Juden ein Jude geworden, den Heiden ein Heiden geworden. Ich bin den Wildenauer ein Wildenauer geworden, den Steingrüner ein Steingrüner, ein Obergrinesser ein Obergrinesser, ein Fußballer und. Den Schwitzenden ein Schwitzender. Was meint Paulus damit? Er sagt, ich passe mich an. Ich versuche, die Sprache zu lernen. Nicht nur akustisch, sondern auch die Denkweise der Menschen. Ich gehe voll rein und das heißt, ich gebe auch viel von dem auf, was mir wichtig ist. Ich mache auch Dinge. Also die Frage ist, wo hört denn das auf? Muss ich mich betrinken, weil die anderen sich betrinken? Ist gar nicht so leicht, aber das ist auch für mich so eine Jobbeschreibung. Ja? Ich werde den Leuten ein Leut. Ja? Ich versuche mich voll reinzugeben. Ich versuche mitzuleben. Das fällt mir manchmal schwerer, manchmal leichter. Aber ich gebe mich hin. Ich passe mich ein Stück weit an. So wie Jesus sich angepasst hat und Mensch geworden ist, damit er irgendwie auf Augenhöhe uns sagen kann, was Gott ist und wer Gott ist und wie Gott ist und was er für uns tun will. Und so kann ich mich einmischen und engagieren im Ort, in der Gesellschaft. Den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide. Der Staat, das ist ein wunderbares Zitat, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ist nicht von mir, sondern von Böckenförde. Staats- und Verwaltungsrechtler ist diesen Februar, glaube ich, gestorben. Man nennt diesen Satz auch das Böckenförde-Diktum. Ist sehr bekannt, sehr wichtig für alle Theologen und alle Juristen und so weiter. Was heißt das? Ich sage es nochmal. Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selber garantieren kann. Was die Gesellschaft zusammenhält, was uns verbindet, der soziale Mürtel, damit das alltägliche Miteinander so funktioniert in unserem Land, das alles kann kein freiheitlicher Staat der Welt, das kann keine Politik, kann kein Gesetz garantieren. Man kann die Rahmenbedingungen bieten, aber wie die Menschen das füllen, und da kommen wir ins Spiel, wir Menschen, wir Christen, wir Gemeinden, Kirche kommt da ins Spiel. Das ist oft die Rolle von Kirche, die Voraussetzungen zu erfüllen, die der Staat nicht garantieren kann. Wir sind als Kirche nicht nur Kontrastkirche, wir sind auch Gesellschaftskirche. Nah bei den Menschen, nah bei den Problemen. Wir sollen uns einmischen und einbringen. Es geht nicht anders. Wenn Menschenwürde verletzt wird, dann sind wir dabei. Wir setzen uns ein für Arme und Ausgeschlossen, für Gerechtigkeit, Frieden und auch für die Bewahrung der Schöpfung. Ja. Obwohl wir im allerletzten Gott mehr gehorchen als den Menschen, sind wir dann doch im vorletzten der Obrigkeit, dem Staat untertan, wie Paulus schreibt, Römer 13. Dietrich Bonhoeffer, der hat sehr viel zu dem Thema gesagt, er hat ja selber bewegte Zeit erlebt, er hat in seinem letzten Buch, Fragment ist es geblieben, die Ethik, hat er dazu ein bisschen was geschrieben, vom Letzten und vom Vorletzten. Und er sagt, die äußere weltliche Ordnung, also was so gesellschaftlich los ist, dass Religionsfreiheit ist, dass Menschenwürde gewahrt wird und so, das sind für uns als Gemeinde nicht die wichtigsten Dinge. Dazu sind wir nicht da. Das Evangelium wollen wir verkündigen. Aber damit wir das Evangelium verkündigen können, dann müssen manche Voraussetzungen erfüllt sein. Dass wir uns frei versammeln dürfen, dass Religionsfreiheit ist und so weiter. Das heißt, diese Dinge, diese vorletzten Dinge sind wichtig, weil sie sind wegbereitend fürs Evangelium oder sie sind hinderlich fürs Evangelium. Bonhoeffer unterscheidet zwischen Vorletzten und Letzten. Und darum sollen wir auch für Politiker und für den Staat und für all die beten, die Verantwortung haben. Wir kennen das, das ist ein bekanntes Wort. Paulus schreibt an seinen Freund Timotheus, 1. Timotheus 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 1. Timotheus 2, man kann das mal alles lesen, ist wunderbar. Es geht da nicht, dass wir ein entspanntes Leben, ja, ruhig und still, da denkt man, jetzt wird es ganz entspannt und wir ziehen uns wieder zurück. Nein, darum geht es, dass wir diese Grundvoraussetzung, dass wir als Christen leben können, dass wir das tun können, was wir wollen, dass wir uns versammeln können, Gottesdienst feiern können, dass wir das tun können. Darum sollen wir auch für die Politiker beten, dass das Leben geordnet irgendwie stattfinden kann. Ja? Jeremia 29, Vers 7, Suche der Stadt Bestes. Sehr bekanntes Wort, wenn es darum geht. Und darum, ja, bring dich ein. Geh wählen am 1.9. zur Landtagswahl. Bring dich ein in deinen Ort, in deine Gesellschaft, denn du bist Deutschland. Und das will ich an der Stelle deutlich sagen. Viele Christen machen das. Hauptamtlich. Viele von uns, ich höre das immer wieder, unterschätzen, wie viele Christen Bürgermeister sind, nicht nur bei uns, wie viele Christen im Kreistag sind, im Landtag und auch im Bundestag. Wir können da gern und leicht darüber schimpfen und meckern. Es sind da überproportional viele Christen, die sich dort engagieren. Und ich weiß von vielen die wollen wirklich das Beste. Und die beten auch. Und die haben dann auch Gottesdienste und Andachten und, und. Unterschätzt es nicht. Es sind viele, die politisch aktiv sind, die das echt mit einem Glauben machen. Ach du Heimatland. Habt ihr gemerkt, der Unterschied ist in zwei ganz verschiedene Positionen. Raushalten oder einmischen. Zurückziehen oder voll reingeben. Beide Positionen scheinbar total widersprüchlich. Ich bin aber davon überzeugt, es braucht immer beides. Beides gehört total zusammen, denn wir sind nicht von dieser Welt und doch sind wir in der Welt. Martin Luther hat das so ein bisschen mit seiner Zwei-Reiche-Lehre versucht zu beschreiben. Damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Ist so ein Theologenbegriff, Zwei-Reiche-Lehre. Aber wer das mal gehört hat oder mal googeln will, kann das mal machen. Zwei-Reiche-Lehre. Ein Bibelwort noch dazu, Matthäus 22. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Auch da wird versucht, so ein bisschen diesen Spagat zu leben. Mir kommt es am Schluss jetzt nochmal, das ist mein letzter Punkt, der ist auch noch ein bisschen größer, aber es geht, glaube ich, hoffe ich. Kommt es nochmal darauf an, wie können wir diesen Spagat gut leben? Also irgendwie raushalten und doch einmischen, ist ja irgendwie, also gehe ich kaputt? Nee. Ich glaube, es gibt einen Weg, wie wir das gut leben können, und zwar, du bist nicht nur Deutschland, du bist auch Priester. 1. Petrus 2, ihr aber seid ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Jeder Christ ist ein Priester. Ein Priester, was ist das? Ein Priester steht zwischen Gott und Menschen, zwischen Himmel und Erde, er tritt in den Riss. Er ist nah bei Gott und nah bei den Menschen. Ein priesterlicher Dienst ist immer ein Dazwischendreh. Beim Priester gibt es meiner Meinung nach eine doppelte Bewegung. Einmal vom Menschen zu Gott und einmal vom Gott zu Menschen. Eine Vermittlerposition. Das ist unsere Aufgabe. Vom Mensch zu Gott. Der Priester bringt die Welt vor Gott. Der Priester opfert, sagen wir. Er tritt stellvertretend für die Menschen vor Gott ein. Open Access heißt offener Zugang. Das heißt, wir gucken, dass es einen Zugang zu Gott gibt für die Menschen. 6 kurze Punkte. Ich kann das nur andeuten. Was es denn alles konkret heißt, füllt das selber im Alltag. Aber erstens, ein Priester, also wir opfern Hingabe, Zeit, Kraft, Nerven, Geld und Liebe. Zweitens, Priester beten. Erstmal selber für sich. Priester beten. Sie bringen sich selber vor Gott. Ein Priester, wer sich für Heimatland einsetzen will, braucht immer eine priesterliche Existenz im Gebet. Ich trete selber vor Gott. Drittens, der Priester opfert Gott Lob und Dank. Ein Priester dankt Gott. Nicht meckern, sondern beten. Das große Gemecker in unserem Land ist meiner Meinung nach nur die Sehnsucht der Deutschen nach Himmel. Das finde ich gut. Wenn wir beim Gemecker aber nicht stehen bleiben, sondern beim Himmel. Deswegen nicht meckern, sondern beten und darauf hoffen, dass sich der Himmel erfüllt. Leider erst im Himmel. Viertens, ein Priester bringt andere vor Gott. Er schleppt die da nicht so an, sondern im Gebet. Ein Priester bittet für andere stellvertretend. Er betet für Menschen, für Dorf, fürs Land. Auch die Lasten bringt er vor Gott. Ein Priester hat vor allem die Aufgabe der Fürbitte. Fünftens, er bringt auch die Schuld des Volkes zu Gott. Er zeigt, wie man mit Gott ins Reine kommt, Schwarz-Rot-Gold. Er übt den Dienst der Versöhnung, 2. Korinther 5 aus. Und sechstens, ein Priester leidet. Er trägt Schweres, er hält aus, er erduldet und toleriert auch Verfolgung. 6 Dinge. Priesterlicher Dienst in der Einrichtung. Jetzt kommt die andere Richtung. Der Priester bringt Gott vor die Welt. Von Gott her hin zu den Menschen. Er tritt stellvertretend für Gott, vor die Menschen. Offener Zugang, Open Access, heißt für uns auch, wir öffnen Türen und laden Menschen zu Gott ein. Hier habe ich 4 Punkte, ganz knackig. Erstens, Priester hören selber auf das, was Gott sagt. Lesen Bibel, gehen in Gottesdienst. Zweitens, Priester bezeugen Gott vor den Menschen. Das, was sie erlebt und gehört haben, was sie wissen über Gott. Sie verkündigen und sagen es weiter. Sie sind Märtyrer, Zeugen. Drittens, Priester segnen. Sie sind von Gott her den Menschen zugewandt, mit Trost, Ermahnung, mit Heil und Heilung. Sie schenken in der Kraft des Heiligen Geistes Liebe. Diakonie kann man auch sagen. Und viertens, Priester haben das Amt der Einheit. Das heißt, sie treten ein für das Miteinander, auch gesellschaftliches Miteinander. Sie treten in den Riss, wo Dinge auseinandergehen. Kirche ist ein Ort der Gemeinschaft. Der OA, Open Access, soll auch ein Ort sein der Gemeinschaft, wo echte Begegnung zwischen Generationen und möglich ist. Das ist unser priesterlicher Dienst in beide Richtungen. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist, um diesen Spagat zu ermöglichen. Sich nicht zurückzuziehen, zu sehr, aber auch nicht zu sehr irgendwie in der Welt aufzugehen. Priesterlicher Dienst ist für mich so der Weg, wie wir gut in unserem Land surfen können. Eine andere geprägte Formel für viele Christen ist das sogenannte Wächteramt. Ein Wächteramt, das wir Christen haben in unserem Land. Gerade in der reformierten Tradition ist das sehr wichtig geworden. Da gibt es ein klassisches Bibelwort, Hesekiel 3 oder 33. Ich habe dich zum Wächter gesetzt. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und du sollst die Menschen in meinem Namen warnen. Also das Wächteramt. Es gibt ein wunderbares Gebetsnetz für Deutschland, das heißt der Wächterruf. Kann man auch gerne mal gucken, das ist sehr, sehr schön, sehr interessant. Kann ich nur mal empfehlen, Wächterruf, Gebetsnetz für Deutschland. Wir sind Priester, wir sind Wächter. Das ist unsere Aufgabe als Christen, in diesen Spagat, in diesen Riss hineinzugehen. Ich schließe mit einem Wort von Richard von Weizsäcker. Er hat gesagt, der Auftrag der Kirche besteht nicht darin, die Welt zu verändern. Aber wenn die Kirche ihren Auftrag versieht, verändert sich die Welt. Ach du Heimatland, aber Christus, du bist und bleibst unser Heimatland. Amen.